wie eine Cocktailbar dein Leben verändern kann, das erzählt uns heute Klaus Jansen-Knorr. Er ist heute bei mir im Interview und wir sprechen einmal über seinen Lebensweg, aber auch gleichzeitig, wie er dazu gekommen ist, Berater für Agilität, Ethik und Vertrieb zu werden. Und was er da gelernt hat, das teilt er mit uns. Und gleichzeitig gibt er dir auch nochmal wichtige Fragen mit, was, wie und warum es die, in welcher Reihenfolge wichtig zu beantworten ist. Das erzählt er hier im Interview. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß dabei. Willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge Schräder und wie ihr wisst, gibt es von mir erprobtes Wissen aus der Praxis, das den Menschen in den Fokus rückt. Und ich habe heute einen sehr inspirierenden Menschen dabei, den lieben Klaus Jansen-Knorr. Hallo Klaus.
Hallo Helge, grüß dich und danke.
Herzlich willkommen im Podcast.
Wie nett.
Ja, schön, dass du da bist. Und ich mache das immer sehr gerne so, dass meine Podcast-Gäste sich meinen Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal vorstellen. Also sag doch einfach mal, Klaus, was sollte ich wissen, damit ich weiß, wer Klaus ist?
Der Klaus ist, er wird sich selber als einen Vertriebsmenschen beschreiben, mit ziemlich viel Erfahrung im Vertrieb, im Business-to-Business-Enterprise-Vertrieb. Von Software, IT und Services. Und das mache ich jetzt schon seit etwas mehr als 25 Jahren. Würde mich aber auch als Familienmensch und als jemand beschreiben, dem menschliche Kontakte sehr, sehr wichtig sind. Und als jemandem, der aber auch sich immer wünscht, Erfolge zu erzielen. Und das auch den anderen wünscht.
Ja, schön. Das sind auf jeden Fall schöne Definitionen, die ich schon in unseren letzten Gesprächen, die wir hatten, auch so bestätigen würde. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da war es ja, warst du, glaube ich, gerade in Italien, hatten wir gerade noch vorher drüber gesprochen und warst, finde ich, toll, dass du das beides miteinander verbindest. Aber erzähl doch mal, wie kamst du jetzt dazu, wo du heute stehst? Wie kam es dazu?
Ja, wo stehe ich denn überhaupt heute? Ich bin seit ungefähr einem Jahr wieder als selbstständiger Berater tätig und ich berate Unternehmen, also Vertriebsmannschaften in Unternehmen, insbesondere in einem Bereich, nämlich in dem Bereich, wo man agiles Vorgehen und ethisch richtiges, gutes und logisches Vorgehen miteinander verbinden möchte. In der zurückliegenden Zeit habe ich festgestellt, dass es häufig nicht leicht zusammengeht. Also ethisches Vorgehen insbesondere, also die Frage, ob das, was wir tun oder was ein einzelner Mensch tut, in der gegebenen Situation allen beteiligten Interessen gerecht wird. Das ist ja der Versuch sozusagen, sich ethisch richtig zu verhalten, also die Dinge richtig zu machen, aber auch logisch, aber auch gut. Und gut nicht nur in dem Sinne der Beurteilung, ob man es jetzt gut macht, sondern ob das, was dabei herauskommt, auch gut ist. Das ist so der Bereich, mit dem ich mich befasst habe. Und die andere Hälfte zur Ethik, nämlich das Agile, ist ja das, was heutzutage sehr häufig genannt wird und gemacht wird. Man möchte zügig und sicher, inklusiv, innovativ, modern die Dinge tun, sowohl entwickeln als auch überzeugen, also was Produkte betrifft, aber auch was das Gegenüber betrifft, den man oder die man überzeugen möchte von seiner eigenen Auffassung, von seinem eigenen Produkt, von dem, was man tut. B2B-Sales, das ist das, wo ich hierher komme. Ich habe das entwickelt eigentlich in einer Auszeit. Ich bin Quereinsteiger. Habe ursprünglich mal Geschichte und Sozialwissenschaften studiert, habe mich mit Philosophie intensiv befasst, eine Familie gegründet und dann irgendwann musste ich Geld verdienen. Und das war als Promotionsstudent an der Uni in Hamburg auf einer halben Stelle mit 1200 D-Mark Monatsgehalt eine langfristig nicht tragfähige Lösung. Und ich habe dann tatsächlich aus einer Nebentätigkeit heraus, ich war Teilhaber einer kleinen Cocktailbar in Hamburg und habe da hochkommunikativ gelebt und gearbeitet und viele Leute kennengelernt. Einer, der hat mich angesprochen und gefragt, ob ich nicht im Bereich interaktive Medien was machen wollte. So Vertrieb und Marketing. Und ich hatte keine Vorstellung, was interaktive Medien sind. Anfang der 90er Jahre. Hatte eine grobe Idee davon, was Marketing und Vertrieb ist und dachte mir, ja, lass uns das mal angehen. Dann hat es sich gezeigt, dass ich dazu ein bestimmtes Talent habe, sowohl was die Kommunikation und den Dialog betrifft. Ich glaube ja, dass der überwiegende Teil von vertrieblicher Tätigkeit neben, sagen wir mal, einer gewissen Regelmäßigkeit und einer gewissen Selbstdisziplin einfach die Fähigkeit ist, Dialoge zu führen, sich auszutauschen mit Menschen und diese Dialoge im gewissen Sinne dazu zu nutzen, Überzeugungen zu vermitteln, die für beide Seiten Vorteile zeitigen. So, das war so der Einstieg in jener Zeit. Ich habe dann relativ schnell eigentlich eine, ich würde mal sagen, gute Karriere hingelegt, sodass ich schnell Vertriebsleiter der interaktiven Abteilung im Springer Verlag, hieß es damals noch, heute ist das die Axel Springer AG, geworden bin. Und von da wurde ich abgeworben zu meinem ersten Start-up, zu meiner ersten Start-up-Experience. Ich weiß gar nicht, ob man das damals schon so nannte. Es war auf jeden Fall ein kleines US-amerikanisch-französisches Unternehmen, das sich mit Messaging, mit SMS befasste. Und von da ging es dann relativ rasant mit der Entwicklung und der Verbreitung des Internets und des Mobilfunks in Hightech und am Ende, oder nicht am Ende, sondern kürzlich, in die Richtung komplexester IT-Infrastrukturen und auch ganz, ganz großer und komplizierter Softwareentwicklungsprojekte. Bis so vor ungefähr 2 Jahren habe ich das so gemacht. Vor 2 Jahren habe ich dann eine Auszeit genommen, ein Sabbatical gemacht und dann kam in der Corona und was auch sonst noch so für eine Krise gerade ansteht, wenn man so will, für mich der Zeitpunkt noch mal tiefer und genauer nachzudenken und auch den Anschluss zu finden an diese Zeit vor meiner Familiengründung, den geisteswissenschaftlichen Studien. Und ich bin da auf ein relativ einfaches Framework gestoßen, was ich dann selber noch mal ein bisschen strukturiert habe. Ich nenne das Agile Ethics, habe ich anfänglich schon mal ein bisschen darüber erzählt, ne? Über die Begriffe Agilität und Ethik. Und habe gefunden, dass man das mit auch philosophischen, sozialwissenschaftlichen Komponenten eigentlich ganz gut strukturieren kann. Und daraus kommt relativ viel Einfaches, das aber nicht sehr, sehr bewusst und sehr präsent ist. Mhm. Und dieses Einfache und Bewusste, aber oder Unbewusste und nicht sehr Präsente ist, ich versuche das einfach zu machen, das Zerlegen in 3 Fragebereichen, nämlich was, wie und warum. Man kennt das aus der Rhetorik oder aus vielen anderen Bereichen. Ja. Ich denke, dass man das einfach in einer bestimmten Struktur machen muss. Und das ist die Struktur, die ich Agile Ethics nenne. Wir zerlegen Worte und machen daraus Begriffe und aus Begriffen Bedeutungen und machen sozusagen eine wiederkehrende Exegese dieser Begrifflichkeiten. Ja. Das hört sich jetzt verrückt an, aber was dabei herauskommt, ist, dass man tatsächlich in der Lage ist, zügig, sicher, richtig, logisch und gut Entscheidungen zu treffen, wie ich mich in einer bestimmten Situation dialogisch oder auch im Multilog, also vor mehreren Menschen, verhalte und zwar mit meinen Worten, mit den dazugehörigen Begriffen, also das, was man sich aus diesen Worten macht, und den Bedeutungen, also das, was man mit diesen Worten transportiert. Das ist so der Bereich, in dem ich mich gerade aufhalte.
Und dabei verbindest du ja auch den Vertrieb dann damit. Und was man ja auch mit den Worten und Gestik und Mimik ist ja auch ganz viel, hat ja ganz viel mit Vertrieb zu tun. Wie hast du denn dann gemerkt, dass ethisch und vor allen Dingen auch agil und Vertrieb, dass das alles, das sind ja normalerweise, könnte man ja auch denken, Dinge, die so nicht so zusammengehören. Wie bist du denn darauf gekommen?
Also es ist ganz offensichtlich, dass diese Dinge nicht automatisch zusammengehören, aber dass sie wenn man erfolgreich und zufrieden und auch langfristig zufriedene Gegenüber haben will, dass diese drei Dinge dann doch zusammenkommen müssen. Ansonsten ist das eher ein manipulativer Ansatz. Ich bin darauf gekommen, weil ich eine eigene Unzufriedenheit bei mir festgestellt habe mit der mangelnden Reflexionstiefe dessen, was ich getan habe. Ich habe mich dann auch in diesem Sabbatical mit fast allen Sales-Kollegen, die ich und Kolleginnen, die ich in den zurückliegenden Jahren getroffen habe, unterhalten. Und ich habe festgestellt, dass diese Unzufriedenheit nicht ein Phänomen ist, das ich bei mir und bei wenigen anderen festgestellt habe, sondern dass das tatsächlich relativ häufig der Fall ist, dass diese Unzufriedenheit sehr verbreitet ist. Die wird häufig überspielt mit, wir sind doch schon erwachsen, wir wissen doch, was wir tun und wir müssen uns nicht dauernd immer über alle Kleinigkeiten unterhalten, sondern es reicht, wenn wir funktionieren. Aber in diesem funktionierenden Ansatz fehlt halt, sagen wir mal, die menschliche Reflexion und tatsächlich die Frage nach dem Sinn dessen, was man eigentlich tut. Ja. Die Sinnfrage ist natürlich auch eine, die man nicht immer stellen muss. Ich habe mal gesagt, philosophieren ist die Kunst, damit aufzuhören. Also sich nicht dauernd das zu fragen, aber doch dann die Möglichkeiten und die Gelegenheiten zu nutzen, wenn sich diese Frage stellt, sie dann doch mal richtig zu beantworten. Auch da sind wir wieder bei der ethischen Geschichte. Ne? Ist es tatsächlich richtig? Ist es gut? Ist es logisch? Bei den rhetorischen Geschichten, die an derselben, sozusagen in denselben drei Schritten fußen. Und das ist so der Bereich, in dem ich eben auch jetzt als Berater tätig bin. Das ist ein super spannendes Feld und eröffnet mir selbst, während ich es mache, aber vor allen Dingen auch denen, mit denen ich darüber spreche und mit denen wir unsere Workshops machen, sehr viele neue Perspektiven und Einsichten, ohne die grundsätzlichen Fragen sozusagen zu existenziell zu hinterfragen. So würde ich es machen. Ja, so würde ich es machen.
Du hast ja gerade gesagt, dass du es selber auch erlebt hast, diese Unzufriedenheit. Gab es denn sonst noch irgendwas, was dich motiviert hat, dann das zusammenzubringen, also der Reise zu starten?
Also nicht nur die eigene Unzufriedenheit, sondern auch eine zunehmende Unzufriedenheit, die ich in diesem High-Level Business-to-Business, High-Tech, Large Corporations Umfeld beim üblichen Gegenüber, so will ich das mal nennen, erkannt habe. Auch das übliche Gegenüber, ist es der Einkäufer, der Projektmanager, der Verantwortliche für einen bestimmten Geschäftsbereich, der eine Lösung oder ein Service, ich will das mal so ganz allgemein halten, braucht und sucht, ist nach meiner Erfahrung zunehmend nicht mehr damit einverstanden, Vertriebsmenschen gegenüberzustehen, die ganz offensichtlich nur ein Ziel verfolgen. Das mag ein gutes und richtiges Ziel sein, aber es gibt auf der Gegenseite, wenn ich das nochmal so sagen darf, tatsächlich ein ähnliches Bedürfnis, breiter, tiefer, sinnvollere Gespräche zu führen, also quasi von Mensch zu Mensch zu kommunizieren, um das eigentliche Thema herum. Und diese Breite und gegebenenfalls auch Tiefe, wenn man dann mal ein Thema findet, die ist gewünscht und es ist nicht gewünscht, sozusagen immer wieder in ein schmales, geschäfts- und verkaufsorientiertes Gespräch, das jeder gleich versteht, hineingeführt zu werden. Es ist breiter und es ist in gewisser Weise umfänglicher, die Anforderung an Sales. Und diese Breite, die fehlt ab und zu.
Und wann ging es dann für dich so richtig los, dass du gesagt hast, Mensch, da kann ich was bewegen am Markt mit?
Naja, als ich in der zweiten oder dritten Runde mit vielen Leuten gesprochen habe und gesagt habe, lass uns doch mal tatsächlich intensiv darüber sprechen. Und dann kam die Gegenfrage, ja, aber dafür brauchst du doch sicherlich eine Vergütung oder so. Und dann habe ich gesagt, eigentlich ist es nicht unbedingt notwendig, aber ja, wir können das als ein echtes Engagement machen und dann gibt es ein Tagessatz und dann setzen wir uns zusammen. Es ist eine gewisse experimentelle Freude, die beim Kunden, beim Unternehmen, bei der Go-to-Market-Unit dahinter steht.
Ja.
Und das hat einfach, wie sagt man das, gefunzt. Das hat gut funktioniert. Alle Beteiligten waren froh, inspiriert und haben im Laufe der Zeit dann auch Feedbacks gegeben, die deutlich machen, dass allein schon der Gedanke, die Herangehensweise, die Gespräche mit den Kunden fruchtbarer und irgendwie ein bisschen entspannter auch werden lässt. Also die Atmosphäre und die Umgebung so beeinflusst, dass man einfach bessere und in der Folge erfolgreichere Gespräche führen kann.
Schön. Du hast dann ja auch sehr schnell am Markt ja sehr viele Unterstützer anscheinend auch gehabt. Kannst du vielleicht mal sagen, was du dann auch noch lernen musstest?
Ja, ich habe ziemlich viele Unterstützer gefunden, weil ich ja mit vielen Leuten, die potenzielle Kunden und Abnehmer sind, gesprochen habe und die auch gesehen haben, dass das sozusagen ein Fortschritt bei mir stattgefunden hat, dass ich immer besser in der Lage war, die eigenen und ihre Gedanken sozusagen so zusammenzufassen und wiederzuspiegeln, dass Fortschritt erzielt werden konnte für jeden Einzelnen. Was ich gelernt habe, ist, dass dieser Wunsch, selber besser zu werden, eben nicht ein rein, sagen wir mal, empirisches Besserwerden oder quantitatives Besserwerden ist, sondern dass es eben auch der Wunsch nach der qualitativen Verbesserung ist, also dem tieferen Verständnis dessen, was man tut und was man sagt. Und das ist eben das, was auf beiden Seiten offensichtlich als Bedürfnis oder Gedanke vorhanden ist, dass nicht nur man quantitativ, sondern auch qualitativ sich verbessert. Also Inhalt, früher sagte man Content, ne?
Ja.
Content, breiter und, wenn man so will, auch stärker verzahnt miteinander, also integrierter oder ja, inklusiver ist ein falsches Wort, aber hat eine gute Bedeutung an der Stelle, dass die Inhalte stärker und breiter sind.
Ist irgendwas passiert, wo du sagen würdest, boah, damit hätte ich gar nicht gerechnet oder da gab es so vielleicht so in der Anfangsphase, als du an den Markt gegangen bist, irgendwie Probleme oder welche besonderen Momente für dich?
Ja, ein, zweimal ist mir, ich habe eine, es gibt natürlich Schwierigkeiten und Komplikationen und eine Schwierigkeit und Komplikation, mit der ich gerechnet habe, war, dass je höher im Management, je weiter ein Entscheider von der Frontlinie, von der First Line entfernt ist, desto kritischer sei die Einstellung zu meinem Angebot und zu meinem Ansatz. Das habe ich tatsächlich auch in Vorgesprächen bestätigt gefunden. Und das Überraschende war, dass wenn diese Vorgespräche gut und erfolgreich verlaufen sind, und das sind sie in fast allen Fällen, dass dann die Unterstützung von diesen Akteuren erstaunlich hoch war und sehr, sehr positiv und progressiv die Unterstützung da war. Also anfängliche Skepsis, mit der ich gerechnet hatte, war dann tatsächlich oder schlug dann tatsächlich in richtig positive Unterstützung um.
Schön.
Das war schon überraschend.
Kannst du sagen, seitdem du die Ethik und auch den Vertrieb und auch gleichzeitig dann diese Themen alle miteinander zusammenbringst, also Ethik, Vertrieb und Agilität, wie sich seitdem dein Leben verändert hat?
Naja, ich hab noch mehr die Möglichkeit, sagen wir mal, vom Ort unabhängig zu sein. Ich kann das, was ich schon früher wollte, immer besser tun, nämlich meinen Aufenthaltsort und die Arbeit, die ich tue, so miteinander verbinden und verknüpfen, dass ich sozusagen ein bestimmtes Maß an Freiheit empfinde. Ich bin kein Vanlife-Mensch, aber ich verbringe doch eine große Zeit einen Großteil meiner Zeit in meinem Van und habe da auch ein gutes Gefühl, nicht mehr in Hotels immer zu sein, sondern tatsächlich ein Stück Freiheit zu genießen, meine Freizeitausstattung mit dabei zu haben und ein gutes Leben zu leben, was positiv und extrem produktiv zurückwirkt auf das, was ich tue und wie ich es vermitteln kann. Also dieses moderne und durch die Pandemie und durch die ganze Remote-Anforderung natürlich auch diese verstärkte Möglichkeit, ohne persönliche Anwesenheit zumindest teilweise Inhalte, Methoden zu transportieren und dann, das ist aber auch wichtig, zu gegebener Zeit persönlich dabei zu sein und dann das Gespräch und den Dialog tatsächlich face-to-face zu führen, diese Kombination, das ist eine wunderbare Sache. Das hat mich übrigens auch überrascht, dass das funktioniert. Ich bin produktiver, als ich je war, was mit dieser neuen Form von Freiheit, mit der eine gewisse Verantwortung und Selbstdisziplin zusammengeht, betrifft. Das ist schon eine sehr, sehr gute Erfahrung, über die ich mich sehr freue.
Schön. Kannst du sagen, was an dir heute anders ist im Vergleich zu vorher?
Ich hoffe, dass ich die von mir selbst für mich empfundene und gewünschte Entspannung die tatsächlich auch transportiere und rüberbringen kann. Und ich glaube, dass das sozusagen es gibt diesen Zusammenhang zwischen einer Struktur, das ist das, was man vorfindet, einer Organisation, das ist das, was man auf einer Organisation, auf einer Struktur sozusagen aufbaut, das ist das, was man aus dem, was man vorfindet, macht. Und dann gibt es die Methoden, das ist das, was man verwendet, um die Organisation in Gang zu halten. Struktur, Organisation, Methoden. Und das ist, wenn man es erzählt, klar, das ist jedem klar, nicht wahr? Ja. Also was Struktur, ja, und dann Organisation, ja, ist da drauf und so. Und diese natürliche Verbundenheit dieser Denkweise mit dem, wie ich als Mensch tatsächlich denke und agiere, das auf einer bewussten Ebene zu haben, das ist sozusagen das, was mich verändert hat. Das ist bei mir neu. Ich habe diese, man erkennt das vielleicht, ist eine Dreischrittigkeit, ne? Also was, wie und warum oder Worte, Begriffe und Bedeutung. Das ist ja ein alter Trick, dass man alles in drei Schritten macht. Und das ist bei mir jetzt sozusagen internalisiert. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das von außen internalisiert werden musste, sondern dass das tatsächlich von innen kommt, dass das quasi intrinsisch schon da war. Und das hat mich verändert.
Toll. Schön. Ich lasse immer zum Ende des Interviews, lasse ich immer gerne meine Interviewpartner und Partnerinnen immer so drei Dinge meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben als Learning. Du warst ja auch lange Führungskraft, also auch gerne ein Führungslearning, aber gerne auch ein Lebenslearning, was du einfach gerne mitgeben möchtest.
Ich glaube, dass es toll ist, wenn man es schafft, diese Idee präsent zu haben, das Denken in der Unterscheidung beginnt. Und die Unterscheidung ist immer oder häufig ein dreischrittiges Verfahren. Man ist irgendwo und dann gerät man in eine konkrete Situation und dann tut man etwas. Und diese drei Schritte, die markieren zwei Punkte, nämlich das, wo man herkommt und das, womit man es zu tun hat. Und alles, was man beitragen kann, um diese Situation zu verändern oder zu, wenn man möchte, auch zu managen oder zu beherrschen, findet zwischen diesen beiden Punkten statt. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis ist, wenn man das sich merken kann und das so als Regel auch für sich vielleicht formulieren kann. Es gibt immer das, wo ich herkomme und das, wo ich hin will und den Raum dazwischen. Dazwischen ist das, worauf man sich konzentriert. Nicht das, wo ich hin will und nicht das, wo ich gerade bin, sondern der Raum dazwischen. Da findet ja auch das Denken statt. Alles, was sich unterscheidet, befindet sich ja in einem Raum dazwischen. Und Denken ist ja im Prinzip nichts anderes als unterscheiden. Ja. Da fängt es an.
Spannend, also ein bisschen so der Weg ist das Ziel sozusagen.
Der Weg ist das Ziel, ist eine andere Art zu sagen, ich bin irgendwo, ich habe was vor mir und ich möchte irgendwo hin. Und ich glaube, dass der Weg ist das Ziel, bedeutet aber doch, dass das Ziel ist und der Weg dorthin einfach nur gegangen werden muss. Ich glaube, dass der wesentliche Unterschied darin besteht, dass man seinen Weg selbst bestimmen kann. Der Weg ist der Raum zwischen dem, wo ich bin und wo ich hin will. Und diesen Weg nicht nur zu gehen, sondern ihn selbst zu bestimmen. Und zwar nach ethischen und agilen Kriterien. Ethisch, ist dieser Weg gut, ist er richtig, ist er logisch, aber auch agil. Kann ich ihn iterativ betreten? Gehe ich mal zwei Schritte vor, einen zurück? Was ist eigentlich rechts und links? Was machen die anderen auf diesem Weg? Können wir zusammen vielleicht ein bisschen weiterkommen? Brauchen wir ein Auto oder eine Nippe? Kann man jetzt tatsächlich unglaublich viel dran aufhängen, nicht den Weg zu gehen, sondern jetzt nehme ich mal ein großes Wort in den Mund, diesen Weg zu gestalten. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Für mich, ich reduziere das immer kleiner, kleiner, kleiner und dann komme ich darauf zu sagen, es ist der Raum dazwischen.
Toll. Ja, schöne Herangehensweise, finde ich gut. Klaus, wo könnte ich denn Interessierte am besten erreichen?
Über LinkedIn, über Xing, über das Googlen von Begrifflichkeiten wie agile Sales-Ethik, auch wenn man in der richtigen Reihenfolge was, wie, warum, ja, die Reihenfolge ist wichtig, wenn man was, wie, warum sucht, dann findet man mich auch. Oder einfach nach meinem Namen suchen. Der ist nicht einmalig, aber doch ungewöhnlich, weil es ein Doppelname ist. Klaus Jansen - Knurr. Alles einfach.
Sehr gut. Dann werde ich auf jeden Fall deine Profile bei den Shownotes hinterlegen. Und dann können auf jeden Fall Interessierte auf dich zukommen. Sehr schön. Sehr gut. Ja, schön, dass du da warst und dass wir uns hier ausgetauscht haben, Klaus. Ich bin mir sicher, das wird noch ein weiteres Mal folgen. Dann nehmen wir es wahrscheinlich nicht auf, sondern freue mich, dass wir weiter in Kontakt bleiben. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, lasst gerne ein Abo da und eine Bewertung für diesen Podcast. Das würde uns auf jeden Fall am meisten helfen. Empfiehlt den Podcast weiter, wenn ihr jemanden kennt, für den das Thema Agilität, Vertrieb und auch Ethik in der Kombination interessant ist. Und natürlich auch für jemanden, für den Podcast Führungskraft interessant ist. Und ja, zuletzt möchte ich mich bei dir nochmal bedanken, Klaus. Schön, dass du da warst. Und
es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Bis bald.
Ja, genau. Bis bald. Ciao.